Ja, ihr Lieben, das ist ganz wunderbar, wenn wir unserem Herrn so unsere Lieder singen. Ein Lobpreisaltar bauen tatsächlich. Und ich glaube, dass wir das für unsere Herzen mindestens so brauchen, wie Gott es braucht, angebetet zu werden. Wir haben schon seit 10 Tagen ein neues Jahr. Seit 10 Tagen. Darf ich mal die erste Folie haben, bitte? Ja, das war Weihnachten, das ist vorbei. Freundliche Menschen haben hier auch diesen schönen Weihnachtsbaum wieder abgetakelt, aufgeräumt. Übrigens, der Heiko, der ist heute gar nicht da, der hat sich darum gekümmert. Er hat zwar die Truppe seiner Kinder dafür bemüht, den zu schmücken, aber er hat sich darum gekümmert, um Aufbau, um Abbau. Den Applaus, den ihr ihm jetzt gebt, den hört er gar nicht. Aber vielleicht können wir ihm das weitergeben. Vielen Dank dafür. Dann, nächste Folie. Haben wir den Eintritt des neuen Jahres gefeiert. Christian, ganz ausdrücklich jedes Jahr nochmal ganz besonders. Genau, wer am 1.1. Geburtstag hat, das schon besonders, oder? Das sind doppelt gute Vorsätze für neues Jahr. Oder auch nicht, lassen wir das lieber mit den guten Vorsätzen. Genau, und dann hat uns der Alltag wieder. Ich weiß nicht, ob deiner so aussieht. Ich hoffe nicht so ganz. Also auf mich macht das irgendwie nicht so ein erbaulichen Eindruck, dieses Bild. Der Alltag jedenfalls hat uns wieder. Ihr könnt es euch ausblenden. Ja, oder das, genau. Was auch kommt, wie auch immer dein Alltag aussieht, wir glauben an einen Gott, der das gesamte Universum, wirklich das gesamte Universum mit allen Detailfragen und Detailereignissen im Makrokosmos, im Mikrokosmos in seiner Hand hält. Glaubt ihr das? Ich hoffe, es ist keine rhetorische Frage. Immer wieder neu muss man sich das klar machen. Ja, so ist es. In den kleinsten Detailvorgängen, deinem Zellstoffwechsel, deinem persönlichen Mikrokosmos und im Makrokosmos, nichts geschieht, was er nicht weiß und was nicht in seiner Absicht ist. Es sind durch und durch gute, heilsame Absichten, die er hat. Und die werden sich auf jeden Fall in der Ewigkeit, in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde für die gesamte Schöpfung zu 100% umsetzen. Da können wir ganz gewiss sein. Gott setzt noch einen drauf. Christus der Retter, haben wir gesungen zu Weihnachten, ist da. Christus der Retter ist tatsächlich auch schon da. Nochmal so zu den Basics. Er ist geboren, das haben wir gefeiert. Er war des lebendigen Gottes Sohn, aktiv in einem winzig kleinen Winkel, in einem winzig kleinen Land der Erde. Er tat Zeichen und Wunder, das Reich Gottes brach an, sichtlich mit seiner Erscheinung. Er wurde verurteilt, gekreuzigt, gestorben, begraben, so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis immer wieder. Am 3. Tage stand er auf und fuhr in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er lenkt und leitet die Geschicke dieser Welt und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird sein Reich vollenden. Und doch sind wir in dieser Zeit, in der wir sind. Wir sind oder leben in der Realität einer Welt, die von Gott abgefallen ist. Ich glaube, wir ahnen nicht wirklich, was für ein katastrophaler Bruch aus dem eigentlich geplanten Heil dieser Abfall von Gott ist. Manche erleben das in ihrem Leben an Leid und Not, um uns herum die Menschen, die Jesus nicht haben, vor allem erleben das an Leid und Not. Aber ich glaube, wir ahnen das nicht wirklich, was für eine Katastrophe das eigentlich ist. Wir ahnen das vielleicht, wenn wir den Preis bedenken, den es gekostet hat, um diesen Bruch wieder zu kitten. Den Preis, das Leben Christi, das Leben des Göttlichen, des Gottes Sohnes, der zugleich Mensch war, Wenn wir uns das mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, was es bedeutet, ein unschuldiger, ein absolut sündloser, gottgleicher, der all das auf sich nimmt, um diesen Bruch zu kitten. Tatsächlich ist es die Realität dieser gefallenen Welt, in der auch wir leben. Und die bringt es mit sich, dass Not und Leid, Ängste und Bedrängnis tatsächlich ein wesentlicher Teil des Lebens sind. Auch für die Kinder Gottes. Aber ich glaube, da sage ich dir nichts Neues. Johannes 16, Vers 33, kurz bevor Jesus seinen Leidensweg ganz konkret anfängt und kurz bevor er in den Himmel zum Vater zurückgeht, sagt er seinen Jüngern ganz klar: In dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Ich habe das auch gehabt, aber ich habe diese Welt überwunden mit all ihrer Bedrängnis. Feststellung einer Tatsache und gleich die Perspektive. Das Göttliche, das dürfen wir und müssen wir immer wieder erwarten, auch heute Morgen. Wir sollen nicht und dürfen nicht aufhören, daran zu glauben, dass sich Zeichen und Wunder auswirken hier in dieser Welt. Unter den Kindern Gottes, aber auch unter den Menschen, die ihn noch nicht kennen, denn dadurch werden sie gewonnen am Ende. Das sind die Dinge, die geschehen, die kein Mensch erklären kann, wenn auf einmal ein Mensch heil wird, auf einmal er gesund wird. In der Umgebung von Jesus geschah das in Reihe, Zeichen und Wunder. Mit Zeichen und Wundern präsentierte er das Reich Gottes, denn es ging Kraft von ihm aus. Und danach dürfen wir uns ausstrecken, dass auch von uns Kraft ausgeht, die Heilung bringt. Dieses Göttliche, diese Zeichen und Wunder, das fällt wie so blitzende Schlaglichter in unser Leben. Wir haben das nicht in Reihe, auch wenn wir daran glauben, auch wenn wir das wollen, uns danach ausstrecken. Es sind so Vorgeschmacksmomente für die Ewigkeit. In dieser ganzen Situation, zwei Welten, eine heile himmlische Welt, die aber auch schon Anteil dieser irdischen Welt ist, dieser Realität, kommt uns die Jahreslosung genau richtig. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Direktes Reden Gottes. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ehe wir das einfach mal eben so aus dem Zusammenhang so als einzelnen Satz nehmen, lasst uns kurz schauen, von wem, wann, unter welchen Umständen diese Aussage eigentlich aufgeschrieben wurde. Es ist ganz wichtig, wenn wir uns Bibelaussagen zu eigen machen, wenn wir sagen, ja, genau so sagt Gott, das ist es, immer in Kontext gucken, immer ins Umfeld gucken, ganz wichtig. Ganz kurz hineingeschaut, der Prophet Jesaja, Jesaja 66, Vers 13 steht diese Aussage. Der Prophet Jesaja ist aktiv im 7. Jahrhundert vor Christus, 700 Jahre etwa vor Christi Geburt. Also so von 740 bis 680 vor Christus. Er beginnt seine prophetische Aktivität als 20-Jähriger. Ist jemand von euch 20 Jahre? Weit älter. Wer ist denn so ungefähr dran an 20 Jahren, ihr da so in der Fraktion? Ja, super. Ungefähr dran. Also bitte, als 20-Jähriger. Im Königreich Juda, die meisten von euch werden das wissen, führe ich jetzt nicht genauer aus. Israel war zu der Zeit ein geteiltes Reich, sehr notvoll. Ein winziges Land eigentlich und dann auch noch geteilt. Zwei Stämme bildeten das Königreich Juda, die anderen das Nordreich mit dem Hauptsitz Samarien. Die politische Situation war eine Riesenstresszone. Permanente Bedrohung innerlich und äußerlich. Die Zeit vor dem Exil, vom Zeitraster her. Ihr müsst euch das vorstellen, Israel so am östlichen Rand des Mittelmeers, wie zwischen Hammer und Amboss, zwischen riesigen Weltreichen. Auf der einen Seite Ägypten, auf der anderen Seite Persien, Assyrien. Und diese Weltmächte, damaligen Weltmächte, waren auch aktiv. Und dazwischen dieses kleine, winzige Land, Israel. X Könige mit kurzer Regierungszeit im Nordreich wie im Südreich, auch in Juda, die waren mal Gott zugewandt, mal wieder abgewandt. Jesaja als Prophet, als junger Mann, noch dazu müsst ihr euch vorstellen, in einer Kultur, in der vor allem ältere Menschen mit ihrer Weisheit wertgeschätzt werden, tritt er als junger Mann, als Sprachrohr Gottes auf, ist vor allem königlicher Berater. Und das mag vielleicht auch mit seiner Jugend zu tun gehabt haben, nicht jeder König hörte auf ihn. Es ist interessant zu verstehen, das, was aufgeschrieben ist in seinem Buch, hört sich sehr logisch an und hört sich, also nicht logisch, ihr versteht, was meint, Geist inspiriert, Gott inspiriert. Es war offensichtlich, dass er das Sprachrohr Gottes war und doch hatten einige Könige die Freiheit, darauf einfach nicht zu hören und trugen auch die entsprechenden Konsequenzen. Das Buch Jesaja ist ein umfassendes Buch, ein sehr umfassendes. Wir nennen das einen der großen Propheten. Von der Bedeutung her ist es nicht so gemeint. Ein umfassendes Buch, 66 Kapitel. Am Ende dieses Buches steht diese Aussage: Ich will euch trösten. Der ganze Inhalt ist ganz extrem beeindruckend durch seine Weitsicht. Wenn wir prophetische Schriften lesen, vor allem die aus dem Alten Testament, gilt auch für die Offenbarung im Neuen Testament, aber vor allem aus dem Alten Testament, müssen wir immer wieder verstehen, es hat immer einen unmittelbaren Bezug gehabt, das, was die Leute dem Volk sagten in Gottes Auftrag. Immer einen unmittelbaren Bezug für die aktuelle Situation, aber immer auch eine Weitsicht für das, was zu der Zeit noch kein Mensch wissen und ahnen konnte. Übrigens, kurzer Exkurs, wenn du von dem Herrn einen prophetischen Eindruck bekommst, weiß nicht, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, ist es meistens so, dass er für den Augenblick schon mal ganz gut zutrifft, aber noch zusätzlich eine viel weitreichendere Dimension für dein Leben hat. Achte da mal drauf. Mir ist es etliche Male so passiert, dass ich gedacht habe, ah, ist ja super, jetzt habe ich das verstanden. Aha, gilt für diese Situation. Irgendwann viele Jahre später wusste ich, da greift ja noch mal was. Das war mit einer viel größeren Weitsicht in mein Leben gesprochen. Das ist beeindruckend, was wir bei Jesaja lesen. Die ganzen Aussagen, dass der Messias kommen wird, dass er der Wunderrat, der Friedefürst ist, dass sein Reich kein Ende nehmen wird. Am Ende dieses Buches sind sogar Aussagen drin, die in der Offenbarung wiederholt werden, die sich also noch in unseren Tagen nicht erfüllt haben. Wo Gott noch einmal sagt, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, das wird dann in der Offenbarung des Johannes erst wiederholt. Und das haben wir ja noch nicht. Ganz beeindruckend. Übrigens, so als Prophet im Alten Testament hatte man kein leichtes Leben, wenn ihr da mal reinguckt, was dem armen Mann alles widerfahren ist, was für Spott und Hohn der ertragen musste aus seinem eigenen Volk, bis schließlich zu einem gewaltsamen Tod, war der Preis, den er für seinen Dienst gezahlt hat. Die Gesamtaussage, Gott baut sein Friedensreich und das dürfen wir heute auch wieder nehmen für uns. Für Israel und die Völker, auch in dieser alttestamentlichen Schrift, 700 Jahre vor Christus, kommt es schon vor, dass Gott sagt, dass er auch die Völker mit einbezieht. Damals völlig unverständlich für die Juden, die waren ja sein Volk. Das ist im ursprünglichen Kontext ein ganzer Satz, davon haben wir da nur den halben stehen. Ich will euch trösten, sagt Gott, Jesaja 66, 13, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden, ist der vollständige Satz. Er spricht durch den Propheten zu seinem geschundenen und leidenden Volk. In einer Sprache, die jeder Mensch versteht. In dieser Metapher mit der Mutter, an der das kleine Kind, der Säugling, satt wird. Zwei Verse vorher sagt er, freut euch alle, die ihr Jerusalem liebt. Nun dürft ihr saugen, reichlich trinken. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. An Jerusalem getröstet werden, hieß für die Menschen damals, an der Gegenwart Gottes, wie ein Säugling, das an der Brust seiner Mutter getröstet wird, wird das Volk des Alten Testamentes an der Gegenwart Gottes, an seinem Frieden getröstet. Offensichtlich, ihr Väter, ist der Inbegriff allen Trostes das Mütterliche. Existenziell. Tut mir ja leid für euch. Es ist ja höchst bemerkenswert, dass sogar der allmächtige Gott, der Vater aller Vaterschaft, dieses Mütterliche bemüht, um auszudrücken, wie er tröstet. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du mal beiseite lässt, was vielleicht so seelsorgerlich dein Leben in deiner Beziehung mit deiner Mutter mitgebracht hat. Nehmen wir einfach diese Aussage von Gott, dass er diesen ursprünglich existenziellen Trost meint, der einen Menschen im tiefsten Innern zur Ruhe bringt. Ganz kurz auf das Wort Trost geguckt, da steht im Hebräischen das Wort Naham. Nehme an, Naham wird es wohl ausgesprochen. Das geht weit über gutes Zureden hinaus in seiner Wortbedeutung. Es meint ein persönliches Fürsorgen, um eine Notlage zu lindern. Also was ganz Aktives, ein persönliches Fürsorgen. Auf uns übertragen in unsere Sprache Trost. Das Wort hängt vom Wortstamm her mit treu zusammen, bedeutet innere Festigkeit. Also wir merken da innen drin soll etwas passieren, soll etwas zur Ruhe gebracht werden, gestillt, in Frieden gebracht werden. Das zum ursprünglichen Text. Jetzt ist es natürlich völlig legitim, dass wir diese Aussage auf unsere Zeit, auf unsere Welt, auf unser Leben und unsere Gotteskindschaft beziehen, was übrigens nicht unbedingt mit allen Aussagen des Alten Testaments so ist. Aber mit dieser dürfen wir es deswegen machen, weil diese Aussage eine Herzenshaltung beschreibt, die Gott hat. Einen Herzensbaustein, würde ich besser sagen. Eine erklärte Absicht. Ich will. Es gibt noch andere Aussagen in der Bibel, wo Jesus oder Gott der Vater sagt, ich will. Und wir wissen, dass was er will, wird in jedem Fall geschehen. Und das wird sich nicht ändern. Er ist derselbe Gott, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dieser Herzensbaustein, und das dürfen wir mal heute Morgen ein bisschen verinnerlichen, was der bedeutet. Der beinhaltet erstmal ganz tiefes Erbarmen über das Leid, was er sieht. Ganz tiefes Erbarmen. Über Jesus wird beschrieben, es jammerte ihn, wenn er die leidenden Menschen sah. Da ist ein Begriff geschildert, der beschreibt, es drehten sich ihm die Eingeweide um. So tief war er beeindruckt. Und es beinhaltet den Trost durch den Frieden von Gottes Gegenwart, dieser Herzensbaustein. Dass wir den in dieser Realität schon haben können, dafür ging unser Herr Jesus Christus ans Kreuz. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 5, Vers 1, wenn wir nun an ihn glauben, wo er nun dieses Opfer gebracht hat und wir durch ihn lebendig sind, so haben wir nun Frieden mit Gott. Das ist eine Feststellung. Da kann ich dich nur ermutigen, lass dir das nicht rauben. Das gehört dir, wenn du an Jesus glaubst. Dieser Frieden mit Gott. Aber interessanterweise bedarf es immer noch des Trostes. Der Frieden ist ja noch nicht vollkommen, oder ist es bei einem von euch schon so? Es bedarf immer noch des Trostes. Es ist ja interessant, dass das Reich Gottes nicht anbricht, indem durch das Auftreten des Jesus von Nazareth mit einem Paukenschlag alle Not, alle Krankheit, alles Leid mit Stumpf und Stiel aus diesem Leben verschwindet. Das hätte ja sein können. Das würden wir uns auch wünschen. Oder die Menschen damals haben sich das gewünscht. Es hätte sein können, dass mit dem Kommen des Messias schlagartig eine Realität gegen die andere ausgetauscht wird. Schlagartig die Leidensrealität dieser gefallenen Welt schlagartig ausgetauscht wird gegen die heile Welt, gegen das Königreich. So erwarteten das übrigens die Juden. Das entnahmen sie ihren Schriften und das erwarteten sie. Und deshalb ist es ihnen so wahnsinnig schwer gefallen, zu akzeptieren und im Herzen zu ergreifen, dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich dieser erwartete Messias ist. Interessanterweise personifiziert sich nämlich dieser Herzensbaustein, wenn wir sagen, Trost ist ein Herzensbaustein Gottes, der personifiziert sich ja sogar noch, Gott gibt noch eins drauf, in dem ausgegossenen Tröster, im Heiligen Geist. Wir leben nicht allein von dieser Aussage, dass Gott im Alten Testament seinem Volk sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, sondern Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ich zum Vater gehe, werde ich ihn bitten und er wird euch den Tröster, den Beistand, den Parakletos schicken. Interessant. Es bedarf immer noch des Trostes. Wir können uns das so vorstellen, dass eben nicht eine Realität gegen die andere himmlische Realität ausgetauscht ist, sondern dass sich eher wie so teleskopartig zwei Lebenswelten ineinander schieben. Und seitdem Christus auf dieser Erde war, ist das so. Es gibt immer noch die reale Welt, aber es gibt schon darin auch die himmlische Welt. Die heile himmlische und die leidgeprüfte irdische, sie schieben sich ineinander, die unvergängliche und die vergängliche. Das ist dieses Geheimnis, von dem, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, von dem schon jetzt und noch nicht. Das nennt man in der Fachsprache den eschatologischen Vorbehalt. Schwieriges Wort. Eschatologie ist Heilsgeschichte. Und ein Vorbehalt ist etwas, was schon fertig vorbereitet ist, aber noch nicht 100% in Existenz. Das ist die Realität dieser Welt. Da fragst du dich natürlich, Menschenskinder, das hätte er doch auch königlicher und souveräner und beeindruckender machen können, indem er einfach das eine gegen das andere austauscht und dann wären alle Augen der Welt auf ihn gerichtet gewesen und wir wären schon jetzt in dem neuen Himmel und in der neuen Erde. Ich wage mal eine Erklärung, warum das so nicht sein kann, abgesehen davon, dass ich es akzeptieren muss, dass es so nicht ist. Wir wissen ja von Jesus, dass der Vater zieht, Menschen zieht an sein Herz. Und da ist ein wesentlicher Anteil drin, dass es nämlich nicht um irgendwelche Konstruktionen geht, so auch die Menschen als Schachfiguren mal in die eine Lebenswelt und dann wieder in die andere hinüber zu versetzen, sondern dass unser Gott ein Beziehungswesen ist. Einer, der davon lebt, dass von Herz zu Herz empfunden und gesprochen wird. Er zieht tatsächlich auf der Strecke dieser Lebensrealität Menschen an sein Herz. Er konstruiert nicht einfach eine neue Realität. Ewiges Leben, von dem Jesus sagt, das schon hier beginnt, für den, der an ihn glaubt, braucht dein Ja zu deinem Gott. Und da wird nicht einfach so eine Gehirnwäsche gemacht, so der Geist, Herz und Sinn so komplett ausgetauscht, dass du da nicht mehr hinterherkommst. Gott, der Vater, will zurückgewinnen, was ihm eigentlich gehört. Ganz erstaunlich. Er gewinnt zurück. Mit dem Leben seines Sohnes öffnet er diesen Weg zurück in sein Reich, zurück in seine Gegenwart, nach Hause, zurück in diesen Kreislauf der Liebe, den er ursprünglich gedacht hat, zwischen sich und dem Menschen. Und zu diesem Ja zum ewigen Leben, das weißt du selber auch, gehört ein Prozess. Wir haben es vorhin im Lobpreis gehabt, dass Gott derjenige ist, der unsere Gedankenwelt verändert, der unser Innerstes verändert. Das ist ein Prozess wie alles im Leben, was sich entwickelt. Es gehört eine Verwandlung dazu, nämlich auch da dürfen wir wieder bemerken, was für ein katastrophaler Bruch das ist, wenn der Mensch sagt, er will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Passt er nicht mehr zu dem heiligen Gott. Und das lässt sich nicht schnipp eins zu eins wiederherstellen. sondern da braucht es eine Verwandlung. Wir wissen, dass wir umgestaltet werden sollen in das Ebenbild Christi, jeder einzelne von uns. Umgestaltet worden in, werden in das Ebenbild Christi, damit er der Erste ist unter vielen Brüdern, heißt es im Römerbrief. Mit dem Ziel natürlich der himmlischen Welt, der heilen Welt im Angesicht Gottes. Neben so einer schlagartigen Neukonstruktion gäbe es ja auch noch eine andere Möglichkeit für Gott. Mindestens eine. Indem er völlig souverän, auch sehr königlich und herrschaftlich sein Ziel erreichen könnte. Indem er nämlich Christus offenbart und erwartet, dass einfach seinen Worten und Versprechungen geglaubt wird. Und das von Generation zu Generation weitergegeben wird. So nach dem Motto, ich habe euch alles gesagt, was ihr wissen müsst. Ich gehe voraus, wir sehen uns. Hätte auch sein können. Ich finde, im Anblick dieses Verses ist es etwas ganz zutiefst Anrührendes und Überwältigendes, dass dieser souveräne, allmächtige, barmherzige Gott den Menschen eben nicht einfach seinem Schlamassel überlässt, in aller Konsequenz, sondern dass er seine Solidarität erweist, indem er mit ins Leiden einsteigt. Denk mal an die Geste, die jemand hat, wenn er tröstet. Hab das mal vor Augen, so Eltern gegenüber Kindern oder auch Freund zu Freund. Jemand, der gebeugt ist, der am Boden liegt. Was tust du, du? Beugst dich zu ihm runter, gehst auf die Augenhöhe, bist einfach da. Er erweist seine Solidarität, indem er mit einsteigt. Schon mit Christus, der Mensch wurde, ist er tief in das Leiden dieser Welt eingestiegen. Denn wir wissen aus der Bibel im Hebräerbrief, dass Christus in allem versucht wurde, genau wie wir, aber ohne Sünde blieb. Das heißt, die ganzen Herausforderungen des Lebens genauso erfahren hat wie wir. Tiefer kann sich ein göttliches Wesen nicht beugen. Einer, der es anders haben könnte, lesen wir im Philipperbrief. Er, der aus der Herrlichkeit Gottes kam, achtete es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, und beugte sich in das Menschsein. Mehr und ernst zu nehmen, da kann sich niemand identifizieren. Größer kann die Liebe nicht sein, die dir erwiesen wird, dir und den Menschen, die noch gewonnen werden können in der Gesellschaft. Noch bevor du denkst, dass du ihn brauchst, ist er schon da. Mit seinem Frieden, mit seinem Trost, signalisiert dir, ich weiß um dein Leid. Ich weiß es, wie du gerade leidest. Aber ich will dich trösten. Und es ist ein wichtiger Gedanke bei diesem Trost, den wir gar nicht geben können, dass dieser Trost, den wir von Gott bekommen, immer mit Perspektive verbunden ist. Mit wahrhaftiger, ernstzunehmender Perspektive. Nicht dieses wird schon, was wir manchmal so aus lauter Hilflosigkeit sagen wir das manchmal. Jemandem in den Arm nehmen oder ihm auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon. Ich habe doch keine Ahnung, ob das wirklich wird, was den gerade bedrückt. Gottes Trost ist immer verbunden mit einer ganz realen Perspektive. Wir dürfen das, glaube ich, so verstehen, weil wir manchmal fast irre werden daran, was wir als seine Kinder auch in manchen Jahren zu leiden haben. Es hat mir mal sehr geholfen, es so zu verstehen, dass er mein Leid begrenzt. Er sorgt dafür, dass es mich nicht vernichtet. Das weiß ich ganz genau. Gott mutet seinen Kindern nicht eine Leidensdimension zu, von der er weiß, dass sie uns zerstört. Auch wenn du oft denkst, dass du an der äußersten Schmerzgrenze angekommen bist. Psalm 25,3 heißt es, keiner wird zu Schanden, wer auf dich harrt, Herr, keiner wird zu Schanden. In was für einer Situation auch immer du dich gerade befindest, nimm das heute Morgen. Gott hat alles in Kontrolle. Er wird sich als Heiland erweisen an dir. Und er wird dafür sorgen, dass es diese Situation dich nicht vernichtet. Für den inneren Menschen hält er diesen Trost bereit. Das ist nicht ein billiges Pflaster, was man mal eben so auf eine Wunde klebt, ohne die zu reinigen, die Wunde bedeckt und irgendwie Schmerz vernebelt, weil irgend so ein Lokalanästhetikum da drin ist, irgend so ein Lokalbetäubungsmittel. Sondern das ist der Trost, der dich, der du an Jesus glaubst, im tiefsten Innern zur Ruhe bringt. Der dir im tiefsten Innern sagt, bezeugt, dass du geliebtes Kind Gottes bist. Es ist der Geist Gottes, der unserem Geist bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Und erstaunlicherweise genau an diesem möglicherweise tiefsten Punkt, wo du diesen Trost besonders brauchst, bist du wiederum ein glaubwürdiger Vertreter und ein authentischer Leidensgenosse für dein Umfeld. Das ist auch eine ganz besondere göttliche Weisheit. Christus kam als Gottes Sohn, als Mensch in diese Welt, um voll in dieses Leben mit allem, was es mit sich bringt, einzusteigen und war deshalb so glaubwürdig. Sonst könnte ja jeder sagen, ja, du hast ja gut reden. Du bist ja Gott. Das hat dir doch bestimmt alles nichts ausgemacht. Du hast ja göttliche Emotionen. Du hast ja, manche gehen vielleicht so weit, dass sie sagen, du bist ja Gott. Du hast ja wahrscheinlich nicht so ein Schmerzempfinden gehabt wie jeder Mensch, der da am Kreuz gehangen hätte. Nein, er war Mensch durch und durch. Ein völlig authentischer Tröster. Teilhabe des Lebens. Und Gott wünscht sich das von uns auch. An diesem Punkt, wo du diesen göttlichen Trost erfahren kannst, bist du selbst in der Lage, auch die Not von Menschen zu teilen. Paulus schreibt den Korinthern im 2. Korintherbrief: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Ich ergänze mal, der Gott aller Perspektive, der uns tröstet in aller Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Gott spricht dir heute wieder neu in dein Leben durch den Geist Gottes, der in dir wohnt. Ich will dich trösten. Ich führe dich heraus. Ich bringe dich im tiefsten Innern zur Ruhe. Ich bin dein Heiland. Und ich möchte dich ermutigen, immer wieder daran festzuhalten, dass sich das Heil erweist in deinem Leben. Nicht alle Dinge werden sich lösen in diesem Leben. Nicht alle Dinge, das ist wieder dieses schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt viel Kraft, aber noch nicht vollendet. Manches wird sich erst in der Ewigkeit lösen, aber immer wieder darfst du erwarten, die Kraft in Anspruch nehmen, dass sich so viel wie möglich, so viel wie Gott will, löst und heilt. Und in dieser Zeit kannst du als dein Eigentum nehmen, als das, was Christus für dich erreicht hat, dass du durch den Heiligen Geist diesen Trost des allmächtigen Gottes in deinem Herzen hast. Das ist dein Unterpfand, die Anleihe, die wir schon mal bekommen haben vom Heiligen Geist, der dich durch alle Zeiten deines Lebens bringt und Perspektive einschließt. Nichts Aussichtsloses, sondern immer Perspektive einschließt in das Heil. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen. Ich möchte euch zum Schluss bitten, Salome, vielleicht können wir noch singen, du heilst die Wunden und kennst mein Herz. Ich möchte euch ermutigen, auffordern, symbolhaft, Wenn ihr in Situationen seid, in denen ihr besonders Trost braucht, hier vorne zum Kreuz zu kommen, das gilt aber auch für alle anderen, kommt doch einfach hier nach vorne zum Kreuz und zieh dir ein persönliches Jahreslos, einen Zuspruch Gottes, ein Wort, was in dein Leben fällt. Wir dürfen nicht müde werden, uns an diesen Zusagen Gottes festzuhalten und sie ganz tief in Herz und Sinn zu graben. Wenn wir jetzt anfangen, dieses Lied zu singen und wenn du Bedarf hast, komm doch nach vorne, zieh dir ein Kärtchen, halt einen Moment inne, lass dich füllen und tränken mit diesem Trost, der dich in die Perspektive deines Heilands bringt.